Hallo liebe Pathfinder-Freunde, dies ist Teil 3 der Golarion-Präsentation mit Schwerpunkt natürlich auf die Region der Inneren See. Und heute geht es um die zerrütteten Lande und ich werde auch versuchen, so ein bisschen auf die Hauptgötter und vielleicht auch ein paar von den Nebengöttern der Region einzugehen und wo wer verstärkt verehrt wird. Das ist gar nicht so einfach, vor allem weil ich den Götterband jetzt nicht zur Hand habe. Also gut, letztes Mal habe ich ja über Aroden erzählt. Eine der doch wichtigen NSCs, insbesondere halt für den Kontinent Avistan als Schutzherr der Menschen. Ja, Aroden ist vor gut 100 Jahren, also 100 Jahre bevor das Setting losgegangen ist, das heißt mittlerweile müssen es eigentlich 120 sein, ist ihm irgendwas zugestoßen. Da brach jeder Kontakt zu seinen Anhängern ab. Er ist auch nicht wie prophezeit wieder vom Himmel herabgestiegen, um ein goldenes Zeitalter der Menschen einzuleiten. Sein göttliches Reich auf den Ebenen wurde verheert. Deine Priester bekamen keine Zauber mehr. Und die einzige, die es wissen könnte, nämlich Pharasma, die Herrin des Todes, die Herrscherin des Beinackers, die schweigt sich aus. Genauso wie Ruli sich ausschweigt. Nun. Das hat natürlich der Aronenkirche einen schweren Stoß versetzt. Und Yomide, der wird jetzt mal, glaube ich, auch erwähnt, damals noch sterbliche Kreuzfahrerin, die dann später von Aronen zu seiner Heroldin erhoben wurde und sich auch auf seine Ermutigung hin dem Test der Prüfung, nee, Prüfung nicht Test, der Prüfung des Sternensteins unterzog und wo ebenfalls göttliche Macht erlangte. Ja, diese Yomede trat dann Arodens Erbe an, übernahm in gewisser Weise seine Kirche. Ja, und die paar Aroden-Kleriker, deren Glaube tatsächlich immer noch felsenfest ist, dass ihr Gott irgendwo sie erhören könnte, die versorgt sie, ja, vielleicht aus Mitleid. Vielleicht auch mit anderen Hintergedanken tatsächlich noch mit Zaubern, sodass tatsächlich noch einige Kleriker rumlaufen, die behaupten, wieder besser, nein, nicht wieder besser, die halt sagen, wir kriegen immer noch und wir beten zu Aaron und wir kriegen unsere Kräfte. Mal gucken, ob das irgendwann aufgelöst wird. Mal gucken, ob irgendwann dieses große Rätsel, was mit Aroden passiert ist, aufgelöst wird. Aus meiner Spielersicht wäre das natürlich ein ähnlicher Klopfer wie Tyrant's Grasp am Ende der ersten Edition. Wäre natürlich ein Arodens Fate oder ähnliches dann. Quasi ein ähnlicher Brecher, um eventuell eine nächste Edition einzuleiten. Wobei, ja, gut, mit Arodens, ich sage mal verschwinden, nicht tot, ich bin Optimist. Mit Arodens Verschwinden kam es auch zu einer Veränderung der Gesinnungsachse von Golarion selber. Plötzlich ist ein wichtiges rechtschaffen neutrales Element weggefallen, sodass sich die allgemeine Achse mehr zum Chaos richtete. Und sodass auch bisher bestehende latente Verbindungen in den Malstrom und auch in den Abyss an Stärke gewannen. Ebenso traten verschiedene chaotische Elemente auf Golarion ein, unter anderem halt insbesondere im Bereich der Region der Inneren See oder westlich vor Garund, dass sich dort das Auge von Abednego öffnete, ein dauerhaft und jetzt seit über 100 Jahren wütender Wirbelsturm, der Küstenlandstriche verheerte. Küstenlandstriche verheerte und halt Seerouten blockiert. Ebenso sind in diesem Zeitraum Monster aufgewachte, die dann das Land in Unruhe versetzten, und kam es zu allerhand anderen Problemfällen. Ja, und unsere Geschichte heute beginnt im Lande Sarkoris. Sarkoris, ja, es ist nicht so ganz Barbarenländle. Ich würde eher mal sagen, die sarkorischen Sippen waren so mehr auf dem Niveau von schottischen Clans, die sich zum Teil bekriegten, zum Teil auch nach Leben und Leben lassen fungierten, die auch keine Oberhoheit in dem Sinne hatten. Oh, ich erfahre gerade, Sean Connery ist tot. Ach du Schande. Naja, gut. Gut, mit 90 und. Oh Gott, der letzte Film, den er gedreht hat, das müsste die Liga der Gentlemen gewesen sein. Ach je, yeah, naja. Okay. Back to Golarion. Ja, also die Sarkoris als Reich war jetzt nicht so, dass man da sagen könnte, das war ein großes Königreich oder irgend so was. Sondern es waren halt Stammes- oder Sippen- oder Clansgebiete, wenn man so sagen will. Da sie keine Röcke getragen haben, halte ich natürlich von Clans etwas Abstand. Und natürlich, ja. Und an Leute in weißen Kutten denke ich erst recht nicht. Ja, sondern halt dieses Schottenclan, ne, mit Schottenclan-Muster und ähnlichem. Also, ja. In Sarkoris sah man Magie relativ skeptisch. Keine Probleme hatten, dass eine animistische Kultur, die Geister verehrte, hatten keine Probleme eigentlich Schamanen, dann natürlich auch Druiden, die ja die Kräfte der Natur verehren. Manche Mystiker dürften auch kein Problem gehabt haben. Und ziemliche Macht besaßen eigentlich die sarkorischen Götterrufer, hinter denen sich eigentlich Paktmagier verbargen, deren externare Begleiter halt von den Sarkoriern als Manifestation ihrer Götter oder beziehungsweise Geister betrachtet wurden. Während alle anderen Zauberkundigen da eher Probleme hatten, also sprich Kleriker, denen viele schwer Fuß zu fassen und den Glauben ihrer Götter zu verbreiten, eben weil die Sarkorier den Glauben an die Geister und an ihre eigenen Hausgötter hatten. Ja, und arkane Magier, die waren sowieso etwas, ja, die waren sowieso. Gut, und jene Magier, jetzt jene Zauberkundigen, die zu auffällig wurden, sag ich mal, die wurden eingesperrt in einem Turmgefängnis, einem Festungsturm, der wahrscheinlich auch entsprechende Schutzzeichen auf jedem Stein hatte. Und ja, hatten dann die Lebensaufgabe, da magische Gegenstände für die Herren von Sarkoris herzustellen, etc. pp. Ja, mit so einem Schicksal waren natürlich viele nicht zufrieden. Unter anderem halt auch die Hexe Arula, deren Patron, den Schutzherr, wohl ziemlich tief im Abyss saß und die dann halt mit Hilfe von Täuschung und List und Tücke andere mitgefangene Zauberkundige dazu überredete, ein Portal zur Flucht zu schaffen. dass es sich bei diesem Portal um einen dauerhaften Übergang in den Abyss handelte, realisierten ihre Mitstreiter erst, als sie dem Wunder vorbrachen, beziehungsweise als sie als Blutopfer gebracht wurden. Ja, dieses Portal klaffte dann immer weiter auf, riss den Turm in sich und ja, wurde schließlich zur sogenannten Weltenwunde, einer aufklaffenden, pulsierenden, eiternden Narbe in der Welt, die erstens immer weiter aufriss und aus der halt Scharen von Dämonen hervorquollen. Sarkoris existierte dann nicht mehr lange. Die Besitzungen der verschiedenen Sippen wurden überrannt. Naturgeister und sonstigen Barrieren, die Druiden und Schamanen beschworen, wurden korrumpiert. Ja, und so sah es dann halt aus, als würden sich die Mächte des Abyss von Nordavistan aus über die ganze Welt ausbreiten. Hier reagierte erstmal Arodens Kirche und rief zum Kreuzzug auf. Ja, dummerweise hatte Arodens Kirche mit Aroden ja ihren großen Schutzherrn verloren, sodass es jetzt an der Reihe der Jomede-Kirche war, in die Bresche zu springen und ebenfalls den Ruf zu den Waffen erklingen zu lassen. Und so zogen wieder einmal Kreuzfahrer nach Norden. Die Kreuzfahrerstraße, oder die inoffizielle Kreuzfahrerstraße, folgt im Grunde dem Strom des Sellen. Das ist so ein Mississippi-artiger Fluss mit vielen, vielen Nebenarmen und Zuläufen und fließt halt durch ganz Ostavistan, sodass, wenn man ihm von der Mündung quasi an der inneren See bis hoch zum Quellgebiet folgt, kommt man schon ins Zielgebiet. Das Land Mendev, was am Westufer des Nebelschleiersees liegt, wurde von den Kreuzfahrern, jo, kurzerhand beschlagnahmt. Die Zivilstrukturen verfielen dann im Laufe der nächsten 100 Jahre und wurden durch Militärstrukturen ersetzt. Und ja, die nächsten 100 Jahre führte man dann Krieg gegen Dämonen. 100 Jahre ist viel, für einen Elfen weniger, für einen Zwerg auch nicht so, aber für großstämmige Menschen und auch Halblinge gewaltig. Der erste Kreuzzug schaffte es, die Dämonen zurückzudrängen. Naja, und dann gab man sich High Five und feierte. Nur um dann ganz überraschend von der nächsten Dämonenwelle überrannt zu werden, was dann der Grund war, dass man den zweiten Kreuzzug ausrief. Ja, der zweite Kreuzzug endet dann eigentlich wieder in einigen Stellungsgefechten und führte letztendlich dazu, dass man weite Teile, die man als erobert geglaubt hatte, den Dämonen überlassen musste und entlang von verschiedenen natürlichen Grenzen dann die Bannsteine setzte. Ich habe den richtigen Namen gerade nicht, aber dass halt magisch behandelte Schutzsteine entlang der gedachten Grenze von Sarkoris errichtet wurden, die die Dämonen einschließen sollten. Das war nicht ganz perfekt, aber hinein kam die Horde nicht raus. Ja, und danach hat sich der Kreuzzug angefangen zu verzetteln. Viele Kreuzfahrer, nicht alle und bei weitem auch nicht die Mehrheit, aber halt viele wurden korrumpiert von dunklen Mächten oder zogen ihre eigenen Ziele und ihr eigenes Streben nach Macht den Zielen des Kreuzzuges vor, sodass der Kreuzzug ja innerlich zu verrotten begann. Und die Dämonenherrscher, die hinter der Invasion aus dem Abyss standen, natürlich zu jubilieren begannen. Dann schließlich kam es zum Großangriff der Dämonenhorden, bei dem dann auch die Schutzsteine zerstört wurden und es aussah, als würden sie jetzt aus der Weltenwunde über den Rest der Welt hinwegfluten, so dass die Kreuzfahrerkönigin von Mende zum 5. Kreuzzug aufrief. Und die Handlung dieses 5. Kreuzzuges wird dann vom Abenteuerpfad Zorn der Gerechten abgedeckt, wozu ja auch, ich glaube nächstes Jahr, das zweite Pathfinder Computerspiel erscheinen wird, das auf der Basis dieses APs erschienen ist. Offizielles Ende, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu vielen, offizielles Ende, weil für den Status quo wichtig, es gelingt legendären Helden schlussendlich mehrere Dämonenherrscher zu vernichten und die Weltenwunde zu schließen. Natürlich ist so 100 Jahre Dämonenbefall und auch halt der direkte Einfluss aus dem Abyss nicht von einem Tag auf den anderen weg, sodass man jetzt vom Gebiet der Sarkoris-Narbe spricht. Ja, und die Kreuzfahrer von Mendev bemühen sich, den aus ihrer Heimat geflohenen bzw. den Nachkommen der sarkorischen Ureinwohner jetzt halt die wieder neu anzusiedeln, bemühen sich auch für Ordnung in diesem zerrissenen Land zu sorgen. Ja, und die aktuelle Kanzlerin von Mendev, ihre Heil, die ist ganz schön am Schwimmen, die hat einen Job, um den man sie nicht beneiden sollte. Denn natürlich tauchen jetzt auch Betrüger, Lügner und sonstige auf und machen Ärger. Und gibt es natürlich auch genug Dämonen und Befleckte, die zurückgeblieben sind. Ja, wer also gerne zum Abenteuern jetzt nicht gegen Orks oder sonst oder die Untoten der Grablande ziehen will, sondern gleich gegen Dämonen und sonstiges Gezücht, ist in der Sarkoris-Narbe gut aufgehoben. Und wer zudem noch mit Intrigen und verzweifelten, rechtschaffen guten Kreuzfahrern, die halt ja am Neid und der Missgunst und der Gier anderer langsam zu verzweifeln beginnen und derartiges in seiner Kampagne haben will, der kann das Ganze auch noch auf Mendev erweitern. Südlich von Mendev liegt das Land Numeria. In Numeria fand der Sternenregen statt vor einigen Jahrtausenden. Zeitrechnung ist auch so ein Thema. Kleiner Exkurs. Zeitrechnung ist auch so ein Thema. James Jacobs von den Pathfinder-Designern hat vor einiger Zeit mal gesagt, ja, die Idee, den Untergang von Asland, also den Sternenfall, den Erdenfall so auf etwa 10.000 Jahre vor Beginn der Handlung zu datieren, war vielleicht nicht ganz das Schlauste, denn 10.000 Jahre, die müssen erstmal irgendwie gefüllt werden. Vor allem, wenn man dann sagt, oh, es gibt ein altes Menschenreich, das von Anfang an existiert hat und dies und jenes. 10.000 Jahre ist verdammt viel, denn wenn man mal bedenkt, wenn wir jetzt nach 2000 Jahren christlicher Zeitrechnung zurückblicken, das Jahr 0, das war eigentlich nur Eisenzeit, wenn man 2000 Jahre nochmal zurückgeht, sind wir bei den Pyramiden und das ist eigentlich noch Steinzeit. Und wenn man jetzt bedenkt, das sind insgesamt 4000 Jahre von Pyramiden, Erfindung des Rades und so weiter und so fort, bis hin ins Atomzeitalter und ins moderne Informationszeitalter, wo ja Gulag noch nicht mal gelandet ist, dann ist es mit 10.000 Jahren eine ziemliche Herausforderung. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, in einer Fantasy-Welt haben wir Magie und Magie ist zum einen ja unberechenbar und zum anderen sorgt sie dafür, dass technologische Entwicklungen langsamer oder gar nicht passieren. Denn erst wenn irgendwo Magie fehlt, beziehungsweise man nicht darauf mehr Zugriff hat, fangen die Leute ja an zu überlegen, wie kann ich das lösen? Natürlich kann ich mir auch gut vorstellen, dass es genug Leute gibt, die sagen, ich kann nicht zaubern, ich würde aber auch gerne irgendwie Feuerbälle produzieren. Ja, und schon haben Gummis den Molotow-Cocktail erfunden. Ne? Ja, also dass Magie nicht letztendlich als Begründung fungieren kann, dass man sagt, okay, da ist halt kultureller Stillstand über Jahrtausende hinweg. Und dadurch ist das mit den 10.000 Jahren natürlich eine schöne Zeit. Schöne Zahl, zumal auch auf irdischen Mythen, das heißt vor 10.000 Jahren hätten die Ozeane Atlantis getrunken. Ja, und dann sind die Söhne von Arias aufgestanden oder so ähnlich. Siehe Conan. Nur halt, wenn man versucht, das Ganze etwas umzusetzen und Gott, Realismus und Fantasy, ne? Gefährlich, wird schwierig. Wird schwierig. Also James Jacobs, der hat so sinngemäß gesagt, hätte er die Möglichkeit, die Timeline neu aufzuarbeiten, wären es vielleicht nur noch 5.000 Jahre. Ja. Gut, also deswegen ist es alles auch manchmal ein bisschen symbolischer, als gut ist. Wo ist eigentlich mein Hund? Sitzt er noch da? Nee. Wahrscheinlich sitzt er hinter dem Sofa. Okay. Also, Numeria. Vor irgendwie, ich glaube, 5.000 Jahren ist das passiert, dass ein großes Raumschiff, und wir reden hier jetzt nicht von Raumschiff Enterprise-Niveau, sondern wir reden schon mehr von Weltenschiff-Niveau, mitsamt einer Begleitflotte aus Versorgungsschiffen und so weiter über Golarion abgestürzt ist. An Bord gab es einen Kampf zwischen der in durchaus mehrere Machtgruppen aufgespaltenen Besatzung und Invasoren aus dem Reich der Schwärze. Dieses Schiff, die Göttermacht, ja, war gekapert worden und doof gelaufen. Ja. Und ist schließlich halt abgestürzt und über Numeria in sehr, sehr viele Stücke zerbrochen. Teilweise ganze Module. Und auch das Hauptschiff hat sich ziemlich tief in den Boden eingerahmt. Viele dieser technologischen Ruinen, ja gut, das haben die einheimischen Barbaren, die einheimischen Kelliden, haben sie das mal angeguckt, nachdem sich der Staub gelegt hatte. Manche haben angefangen, diese seltsamen Dinge, die vom Himmel gefallen sind, zu verehren. Andere mussten feststellen, oder kommen Killerroboter und sonstiger Scheiß raus. Hallo Rudi. Und ja, daraufhin wurden dann sehr viele von diesen technologischen Relikten einfach mal eingegraben. Ne? So 3 bis 5 Meter Erde drüber und dann 5.000 Jahre später sind dann halt viele verschwunden. Dennoch gibt es sehr viel immer noch funktionsfähige Technologie. Dadurch ist Numeria das Land der Technobarbaren geworden. Manche numerische Stämme lehnen Technik ab, andere erkennen darin wichtige Mittel, um an Macht zu gelangen. Und dann gab es noch die Technikliga, eine ja, Gruppe aus Magiern, Alchemisten und sonstigen, die die Technik zu Beginn erforschen wollten. Und dann kamen halt die Machtbesessenen an die Führungsspitze, die dann halt damit herrschen wollten. Und die sich unter anderem den schwarzen Souverän, den schwarzen Herrscher, Kevos Kull, der so Conan-Verschnitt halt, mit Hilfe von Drogen, die sie aus diesen Wracks gewonnen haben, erstmal willfähig gemacht haben. Das wird näher behandelt im Abenteuerpfad Eisengötter, den wir ja zum Glück auch übersetzt haben. Jetzt wahrscheinlich nur noch als PDF zu haben, außer im Lager liegen vielleicht noch ein oder zwei Ausgaben, ich weiß es nicht genau. Schöner AP, sehr schöner AP. Die Helden sind im Laufe der Handlung imstande, Kevos Kull aus seinem Drogenrausch zu befreien. Der schwarze Herrscher nimmt furchtbare Rache an der Technikliga. Ebenso können die Helden, auch das ist natürlich Teil des Status quo, einer Eisengöttin zur Geburt verhelfen, nämlich Kassandra. Ursprünglich eine Androidin, dann eine künstliche Intelligenz, weil sie in einen Computer hochgeladen wurde und schlussendlich durch die Geschicke des APs zur Göttin aufgestiegen, zählt sie jetzt halt zu den neuen Göttern Golarions. Ja, Numeria selbst ist immer noch so ein zerrissenes Land. Wir haben einerseits halt Barbaren, die ihren Totems folgen, zum Teil aber halt auch über technologische Ausrüstung verfügen, wie Schutzschildgeneratoren, Energieschilde, also ne, Schilde, die halt sich aus Energie aufbauen, Laserschwerter, Laserpistolen, Flammenwerfer. Das Ganze funktioniert zum Glück auf Batteriebasis und auf Basis von Ladungen. Heißt also, dass diese Gegenstände nicht ewig halten. Und neue Batterien, ja, die sind eher selten und Ladestationen findet man auch nicht an jeder Tank, an jeder Ecke. Also, und auch das Herstellen von neuen technischen Gegenständen erfordert eigentlich passende Werkstätte und Labore, die zwar auch über Numeria und wahrscheinlich auch über die angrenzenden Landstriche verstreut durchaus zu finden sind in den Trümmern. Aber ja, in den Trümmern findet man halt auch Reste der Invasoren aus den Tiefen des Alls. Man findet seltsame Untote und anderes Kropzeug, was vielleicht durch Strahlung beeinflusst wurde. Ja, also Numeria ist so teilweise so ein Wasteland, wo man halt Barbaren-Action haben kann und ja, wo man auch He-Man-Cosplay betreiben könnte. Ja, wenn man jetzt die Karte sich ansieht, haben wir im Nordosten den Nebelschleiersee, der halt so genannt ist, weil den Gutteil des Tages treiben halt Nebelschwaden über dem Wasser. Und im Süden liegt das Land Brevoy. Brevoy setzt sich zusammen eigentlich aus zwei Landteilen. Oh Gott, im Süden ist es Rostland und im Norden, es liegt mir auf der Zunge. Also jedenfalls, es sind Issia. Issia eigentlich. Also, ich muss jetzt Rossa gar nicht gucken. Issia und Rostland sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Länder, die durch den Eroberer, wie hieß der jetzt wieder vor? Dingsbums den Eroberer. Ihr merkt, ne, ich könnte mich etwas mehr vorbereiten. Jedenfalls der Eroberer kam mit roten Drachen. Das ist so ein bisschen Game of Thrones Anspielung an das Haus Targaryen. Kam mit roten Drachen und da warf beide Länder und sagt, ich bin jetzt der König hier. Ja. Später ist er dann spurlos verschwunden. Seine Familie, also beziehungsweise jene, die behaupteten, von ihm abzustammen, haben sich dann den Thron noch ein paar Jahrzehnte gesichert. Die sind dann auf einmal auch alle verschwunden. Jetzt im Augenblick sitzt ein Regent auf dem Thron, der halt sagt, ja, weil bin um 10 Ecken verwandt, verschwägert und sowas. Der entstammt einem der Adelshäuser von Issia. Und in Brevoy mag man das gar nicht, weil die Issia-Jungs und die Brevoyer, die sind sich irgendwie spinnefeind mittlerweile. Und Brevoy würde gerne. Rostland. Rostland. Rostland würde sich gerne von Brevoy halt abspalten. Wird ein bisschen thematisiert im Abenteuerpfad Königsmacher. Leider wird das Thema da nicht weiter behandelt. Viele haben da gedacht, oh, jetzt kommt der Game of Thrones AP, jetzt können wir da irgendwelche Häuser unterstützen. Nein, stattdessen wird man dann in die Flusskönigreiche geschickt, um erst Missionen zu erfüllen und dann für Rostland gewissermaßen eine Kolonie zu gründen, von der sich dann Rostland sehr schnell lossagen muss auf Druck von oben, sodass die Helden dann auf einmal tatsächlich Herrscher ihres eigenen Reiches mitten in der Wildnis am Ende der Welt sind. Ja, und natürlich gibt es dann noch genug doch Nachbarn, die das neiden. Die Flusskönigreiche, ne, Königreiche, ist halt kein homogenes Gebiet. Wir sind eigentlich, also die Grenze zur Zivilisation haben wir schon längst hinter uns gelassen, kann man sagen. Flusskönigreich kann sich eigentlich jeder zum Herrscher aufschwingen, der sich ein Gebiet abstecken und diesen Claim dann auch verteidigen kann, gegebenenfalls. Und wie er sich nennt, ob nun Herzog, Graf, Oberpriester, Papst, Kaiser, na, das ist ihm eigentlich überlassen. Die Nachbarn lachen vielleicht. Ja, die Flusskönigreiche sind auch dadurch, dass sie noch sehr urwüchsig sind, der ersten Welt der Feen sehr nahe. Außerdem gibt es verschiedene Übergänge auf die Elementarebenen. Und die Flusskönigreiche selber, die Existenten, es gibt ein paar, die schon länger existieren, und dann gibt es ein paar, wo man eigentlich sagt, okay, da geben sich entweder die Herrscher die Türklinke in der Hand, oder halt, dass da die Grenzen sehr flüssig sind. Man findet also in der Wildnis durchaus die Ruinen von Burgen und Ansiedlungen oder hier und da noch einsame Gehöfte, deren Bewohner starrköpfig immer noch versuchen, sich ihren Teil so mitten im Nirgendwo zu beherrschen. Flusskönigreiche sind aber auch gerade deswegen einer meiner Lieblingsbereiche im Bereich der inneren See, weil man da theoretisch durchaus noch eigene Ideen und eigene Königreiche unterbringen kann. Während der Rest ja da schon mehr oder weniger eingefahren ist. Es ist also durchaus das, was als die Raublande bezeichnet wird, beziehungsweise angrenzende Gebiete, wo man sagen könnte, hey, hier schneide ich mal, sagen wir mal, 5x5 Hexfelder aus, und ja, das ist ein Königreich, was es jetzt seit 20 oder vielleicht noch länger Jahren gibt und von wo aus die Helden starten können und dass die Helden dann als Helden dieses Reiches erweitern können. Ich habe da schon seit längerem Jahr so im Hinterkopf eine Online-Runde zu machen, nachdem meine eigene Pathfinder-Runde jetzt schon seit vielen, vielen Jahren auf Eis liegt und mir auch die Spieler irgendwie abhanden gekommen sind. Der eine wohnt jetzt, nein, er wohnt immer noch in Helmstedt, arbeitet in Wolfsburg, aber der Kontakt ist irgendwie weg. Christoph, falls du das siehst, melde dich doch mal wieder. Ja, und auch mein lieber Kumpel Matthias, der ist jetzt aus Rottdorf weggezogen und wohnt nun auf der anderen Seite der innerdeutschen Grenze. Also sprich, er wohnt jetzt in Sachsen-Anhalt. Da ist er fast schon verloren. Nein, ich habe natürlich keine Vorurteile. Ein bisschen Spaß muss sein. Das ist vielleicht so ein bisschen, wie wenn er einfach nach Bayern zieht. Okay, nimm's mir bitte nicht übel. Ja. Okay, also wer gewissermaßen Stress zwischen Adelshäusern und so ein bisschen Game of Thrones Feeling haben will, für den ist Brevoy natürlich eine Ecke, die er sich angucken sollte. Leider haben wir nur bisher ein Material halt, was im Weltenband steht, beziehungsweise im ersten Teil des Königsmacher-APs ist ein Artikel drin. Ein relativ kurzer Artikel. Und danach geht es ja nicht wieder zurück. Dann, ja, das waren so die Flusskönigreiche, wo es halt verschiedene gibt. Man hat Theokratien, man hat auch ein Reich, wo gewissermaßen die Herrschaft in Form von Duellen bestimmt wird, dass also alljährlich der Duellcontest stattfindet und der Sieger dann möglicherweise zum Landesherrn aufsteigt. Es gibt quasi ein Druidenreich, wo man gefälligst im Einklang mit der Natur zu leben hat. Wir haben irgendwo auch eine Ecke, wo wo ein Antipaladin oder ein Tyrann, hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie man es heutzutage definieren würde, also wahrscheinlich ein rechtschaffen böser Streiter herrscht. Ja gut, und wir haben ein ehemaliges Flusskönigreich, das ist jetzt Rasmiran. Rasmiran ist jetzt das letzte ist jetzt das letzte Gebiet der zerrütteten Lande, auf das nur eingeht. In Rasmiran herrscht Rasmir. Schön, ne? Rasmir nennt man auch den lebenden Gott, denn Rasmir hat um sich selber die Legende verkündet, er hätte sich in Absalom der Prüfung des Sternsteins gestellt und sei zum Gott aufgestiegen und deswegen haben ihn jetzt gefälligst alle zu verehren. Ja, auf alle Fälle ist er ein sehr verdammt mächtiger Zauberkundiger, der halt im Vorgängerland, der halt das Vorgängerland im Handstreich erobert hat, nachdem er die vorherige Königsstadt einfach mal so mit ein paar Feuerbällen eingeebnet hat. Ja, Rasmiran ist auch dadurch hervortreten, dass er einen Kult um sich gegründet hat, wo es halt heißt, die Anhänger dieses Kultes verbergen sich erstens hinter Masken, so wie Rasmiran sich hinter Masken verbirgt. Man weiß also nicht, wie alt er ist, also wie alt er wirklich aussieht, wie er wirklich aussieht und so weiter und so fort. Und halt für seine Anhänger ist es auch ganz praktisch, denn so können sie hinter der Maske fiese Übeltaten vollbringen und dann möglicherweise unmaskiert sich und das Volk und sagen, keine Ahnung, was, wie furchtbar. Ja, mehr zu den Umtrieben der Rasmirani kann man zum Beispiel in der Abenteuertrilogie Preis der Unsterblichkeit herausfinden. Die spielt zum Teil in Nyarmathas und der dritte Teil auf der Insel des Schreckens. Und ja, es geht um sehr viel Geld. Jo. Ja, jetzt habe ich effektiv schon 1, 2, 3 durch. Nächste Woche müsste ich dann wahrscheinlich auf die strahlenden Reiche eingehen. Also die noch relativ, oh nein, Geld ist dabei, die relativ intakten Königreiche. Ja, jetzt habe ich ja noch angekündigt, es geht heute auch ein wenig um die Götter. Auf Golarion werden sehr viele Götter verehrt, auf dem Ostkontinent noch mehr. Und natürlich ist auch die Frage, wo ziehe ich da die Grenze zwischen Göttern, Halbgöttern, verehrten Geisterwesen und dergleichen mehr? Ja, es ist sehr schwierig, weil für Götter haben wir keine Spielwerte, zum Glück. Denn alles, was Spielwerte hat, wird ja bekanntermaßen früher oder später totgeschlagen. Bei Pathfinder 1 haben sie dann irgendwann so erklärt, so ab Stufe 25 oder Herausforderungsgrad 25, da beginnt so der Bereich des Göttlichen, also wo Halbgötter rumrennen, die auch durchaus noch totgeschlagen werden könnten unter bestimmten Bedingungen. Ja, wurde auch gemacht. Baume ist, glaube ich, hinüber. Auch offiziell. Der alte Stierkopf. Die Minotauren sind frei. Ich hoffe, wir kriegen nochmal eine Minotaurenabstammung. Okay. Götter. Insgesamt gibt es 20 Hauptgötter für den Bereich der inneren See und natürlich auch noch eine ganze Reihe von Halbgöttern, himmlischen Herrschern und natürlich auch finsteren Gestalten. So wie natürlich auch göttliche Wesen, die quasi importiert wurden. So ist zum Beispiel Sarenre, die Sonnengöttin, die auch durchaus in Avestan ihre Anhänger hat, eigentlich aus dem Padischah-Reich von Kelesh importiert wurden. Sie ist also eigentlich eine, ja, Göttin des Wüstenvolkes, dass sich da, ja, deren Glaube sich halt dann aus dem Osten her gen Westen und nach Norden verbreitet hat. Sarendre, rechtschaffen gut, hat verkörpert einerseits die Sonne, das Feuer, die Strafe, aber ein wichtiger Aspekt von ihr ist halt Vergebung und Buße. Und halt, wer dann immer noch Mist baut oder Böse, die nicht von ihrem Pfad abweichen wollen, die müssen dann ausgemerzt werden. Ja. Sie hat interessanterweise viele Anhänger unter Goblins, so in ihrem Aspekt als Feuergöttin. Eine weitere rechtschaffen gute Göttin ist halt Yomede, die Erbin. Yomede, einst eine Sterbliche aus dem Land Cheliax, hat eine ziemlich glänzende Karriere hinter sich gebracht. Erst halt Heroldin des Gottes Aroden, dann halt selbst zur Göttin aufgestiegen, dann Aroden quasi beerbt. Ihre Kirche ist sehr stark in den Kreuzfahrerlanden, heißt im Mendev. Und ja, sie war auch stark in den Grablanden, aber wie ich letztes Mal schon erzählt habe, da sind es lauter Untote. In Cheliax war sie stark, wurde aber von der Asmodeus-gläubigen Königin Abigails Rune der Zweiten im Rahmen des APs Hells, Rache der Hölle, Hells, Dingsda, ja, ziemlich ausgemerzt. Ja, Asmodeus, rechtschaffen böse, der Fürst der Finsternis, der Herr der Hölle, der Teufel schlechthin, hat auch seine Anhängerschaft, nämlich in diesem Falle im Lande Cheliax, wo der Glaube an ihn Staatsreligion ist, weil er halt, oder beziehungsweise weil die Mächte der Hölle im chilischen Bürgerkrieg, für den chilischen Bürgerkrieg rekrutiert wurden und dann halt dem zweifach, dreifach, wie auch immer verdammten Haus Rune zum Sieg verholfen haben. Da oben ist gerade eine Nachricht aufgepinkt. Stefan Immel hat mich erwähnt. Sven, gefällt ein Foto von mir? Okay, muss ich mir gleich angucken. Ich habe hier, falls das ja einer guckt, ich habe hier keine Kommentare, die aufgeploppt sind. Ja, das zu Asmodeus. Zonkuton, ich bin jetzt gerade nicht sehr alphabetisch, merke ich. Zonkuton, auch der Herr der Schatten, ein Gott, der auf der Ebene der Schatten residiert und so ein bisschen der, ja, der Sadomaso-Gott ist und der Herr der, oh Gott, der Kytonen, oder beziehungsweise der Vestrax, von denen die Kytonen ja eine Unterart sind, wie wir jetzt herausgefunden haben. Also es sind nicht alle Vestrax sind nicht Kytonen, aber alle Kytonen sind Vestrax. Vestraki. Herrscht über Nied, herrscht nicht, aber er ist halt der Schutzpatron des in Schatten gehüllten Landes Nidal, weil er die Nidaler damals beim Erdenfall vor 10.000 Jahren geschützt hat und die dafür halt in gewisser Weise ihre Seelen verkauft haben an ihn oder halt ihm ewige Gefolgschaft geschworen haben. Thorak ist der Gott der Zwerge, des Handwerks und des Handwerks, ja. Und der Verteidigung, also der Bollwerke, und wird halt in diesem Aspekt nicht nur von Zwergen verehrt, auch wenn er mit seinen nicht-zwergischen Anhängern gar nicht so viel anfangen kann. Kallistria ist eine eigentlich elfische Göttin, eine Rachegöttin, die halt ja, sagt, Beleidigungen müssen gerecht werden, Verletzungen deiner Familienehre und so weiter und so fort, ist deshalb bei Leutchen, die ein bisschen auf Krawall gebürstet sind, sehr beliebt. Ein weiterer jüngerer Gott ist Kaiden Kaidian, den man auch den trunkenden Helden nennt. Kaiden war eigentlich ein Abenteurer, der im Suff die Prüfung des Sternensteins bestanden hat und sich jetzt als Gott absolut nicht erinnern kann, was dann damals passiert ist. Ein weiterer aufgestiegener Gott ist Norgorba, den man in mehreren Aspekten kennt. Als Schwarzfinger ist er der Patron der Giftmischer, als Väterchen Häuter ist er der Patron der, ja, Meuchelmörder und Massenmörder. Außerdem ist er, und es gibt noch den Aspekt, als Hüter der Geheimnisse, ist er halt der Patron von Spionen und dergleichen. Dann haben wir Nethys, ebenfalls einst ein sterblicher Magier, der durch seine Meisterschaft der Magie zur Göttlichkeit gekommen ist und der halt von Magiern verehrt wird. Nicht von allen natürlich. Nethys verkörpert zugleich auch die beiden entgegengesetzten Aspekte der Magie, das Schöpfen und das Vernichten. Oh, wer fällt mir jetzt aus dem Kopf noch ein? Dann haben wir Irori, den Meister der Meister, der wahrscheinlich aus dem Land Wudra sozusagen importiert wurde. Irori halt Schutzpatron der Mönche, jetzt nicht der katholischen Kartäusermönche, sondern mehr der Kriegermönche. Und jener, die auf Perfektion streben. Ja, der ist halt so perfekt geworden, dass er dann auf Wolke 7 zur Gottheit aufgestiegen ist. Also auch so ein bisschen in Richtung ja, buddhistische Perfektion. Dann, was haben wir denn noch so rumschwirren? Natürlich Desna, die Schutzpatronin der Wanderer. Und auch insbesondere der warisischen Wanderer, dessen, die in Form eines Schmetterlings sich manifestiert oder als Motte. Sehr beliebt halt unter Abenteurern und deswegen auch an allen möglichen Orten der Welt verehrt. Machen wir jetzt nochmal langsam den Magieband auf hier. Natürlich auch nicht zu vergessen ist Pharasma. Die Göttin des Todes ist wohl das älteste Wesen im aktuellen Existenzzyklus des Multiversums. Alter Falter. Wer Marvel Comics kennt, ne, Galactus, der den Untergang des vorherigen Universums überstanden und dann übergegangen ist. Ich glaube, an der Idee haben sie sich bei Pharasma orientiert. Pharasma stammt halt aus der vorherigen Inkarnation des Universums, hat den Untergang von allem überstanden und ist jetzt die Herrin des Todes. Sie herrscht über den Beinacker, die wahrhaft neutrale Ebene im großen Jenseits, wo halt alle Seelen, die nicht irgendwie durch finstere Mächte vorher abgefangen werden, früher oder später landen und dann in die Richtung gewiesen werden, ja, wo sie quasi im Jenseits hingehören, sei es das Reich des Schutzpatrons, sei es die Ebene, die ihrer Gesinnung entspricht, oder sei es, weil sie ihre Seele verkauft haben, halt in die Hölle zum Beispiel. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Atheisten oder die Neutralen und ähnlichen, die auf dem Beinacker verbleiben. Pharasmas Job ist es auch, einerseits über Prophezeiungen zu wachen, die seit Arodens Tod oder Verschwinden leider alle nicht mehr wirklich verlässlich sind. Und sie hat eigentlich eine duale Rolle, in der sie hauptsächlich in Ustalav verehrt wird. Einerseits ist sie natürlich die Herrin der Gräber und damit zuständig dafür, dass die Toten auch ihre Totenruhe haben, dass die Seelen an den richtigen Ort geschickt werden. Sie ist also auch die Richterin und zugleich wird sie auch in manchen Ländern, hauptsächlich in den Teilen von Ustalav, als die Mutter verehrt, nämlich als Schutzpatronin der Hebammen und der Geburt. Dass es halt auch heißt, dass sie auch dafür zuständig ist, dass der Kreislauf der Seelen erhalten bleibt und dass halt auch Neugeborene überhaupt eine Seele erhalten. Klingt ja ganz gut. Und es ist ihr Job, Grytos, den Gott des Weltenendes, fernzuhalten. Grytos manifestiert sich in Form eines, ja, Totenschädelmondes, der über Pharasmas Turm, über der Spitze des Beinacker schwebt. Und es heißt, sollte er jemals mit dem Beinacker in Kontakt kommen, würde halt das Ende des Multiversums eingeleitet werden. Wobei unklar ist, ob er die Ursache ist oder dann die Folge. Also sprich, ob dieser Zusammenstoß das Ende auslöst oder durch das Ende erfolgt. Ist, glaube ich, am Ende egal. Jedenfalls, sie hält ihn fern, indem sie die Seelen der Atheisten nutzt, die ja offenbar auf Grytos so eine Art antimagnetische Wirkung erfolgen, sodass dieser Mond dann wieder etwas Abstand gewinnt. Ja, Grytos wird halt von Untergangspropheten verehrt und ja, zum Teil auch durchgeknallt, während Pharasma als Göttin des Todes natürlich, ähnlich wie zum Beispiel beim schwarzen Auge Boron, eigentlich allgegenwärtig ist. Überall, wo ein Friedhof ist, wird wahrscheinlich auch Pharasma verehrt. Ja, und gestorben wird immer und überall. Ich habe jetzt den Götterband aufgegeben. Jetzt geht's alphabetisch weiter. Aber da, der Herr der ersten Schatzkammer ist der Schutzgott der Zivilisation und der Städte und hat entsprechend auch in, ja, allen größeren Reichen seine Anhängerschaft und natürlich auch in Städten seine Schreine und Kirchen und vielleicht sogar Kathedralen. Zudem haben die Abada Anhängerschaft, fungieren die auch oft, also die Abada-Tempel oft als Bankhäuser, sodass sie auch in der Wirtschaft ordentlich mitmischen und entsprechendes Abada überall dort vertreten, wo die Zivilisation ein gewisses Maß erreicht hat. Ich glaube jetzt in Numeria nicht zwangsläufig, aber in Stadtstaaten wie Corvosa, in der thailändischen Hauptstadt Opara und an größeren Orten. Und zum Teil halt auch in Grenzgebieten, durchaus auch in Grenzgebieten wie den Flusskönigreichen, dass dort aber da vertreten ist mit seinen Anhängern, welche da halt auch versuchen, die Ordnung der Zivilisation dann zu bringen. Gut, Asmodeus, Fürst der Finsternis, habe ich schon erzählt, sitzt halt in der Hölle. Kallistria, okay, ist abgehakt, abgehakt, wunderbar. Desna hatte ich. Erastil, der Meisterschütze, der ist so ein bisschen das Gegenstück zu Abada, denn Erastil steht dafür, dass die Wildnis und die Natur erhalten bleibt. Erastil ist der Jäger, er wird auch als der, zum Teil als Hirsch, als fetten Geweih oder als der gehörnte Jäger dargestellt. Und gut, ihr irdisches Vorbild ist wahrscheinlich Hörn der Jäger. Und er ist zudem der Schutzgott der Traditionen und der Familie. Erastil ist deswegen in ländlichen sowie auch eher zivilisatorischen Grenzgebieten vertreten mit seinem Glauben. Gut, er ist natürlich auch der Schutzpatron der Berufsjäger und auch, wenn man, wenn Herrscher halt ihre eigenen Jagdreservate haben und ähnliches, sind da natürlich auch Abada Erastilgläubige dabei. So, Gorum, unser Herr im Eisen, chaotisch neutraler Gott des Kampfes, ja, eigentlich des Kampfes um des Kampfes willen. Solange der Gegner gleichwertig oder stärker ist, man also über ihn triumphieren kann. Er hält wenig davon, jetzt Schwache niederzumetzeln, weil das ist eigentlich unter seiner Würde. Die Schwachen haben halt zur Seite auszuweichen oder sich zu ergeben. Das ist gut, dann lässt das leben. Die haben ja auch ihren Platz, irgendjemand muss ja neue Rüstungen herstellen. Ja, Gorum wird halt an Orten verehrt, wo der Kampf zum Alltag gehört. heißt also auch durchaus im Gebiet der ehemaligen Weltenwunde, bei den Kreuzfahrern von Mendes, wahrscheinlich auch durchaus in den Grablanden und ja, wie gesagt, wo es zu Konflikten kommt. Dann Gosre ist die Naturgottheit per se. Gosre ist zugleich Männlein und Weiblein. Er wird verehrt als der Wind, also im Aspekt des Sturmes, und der Wellen im Aspekt des Meeres. Das ist dann der weibliche Aspekt. Ja, der Zorn der Natur wird überall dort verehrt, wo er auftritt. Das heißt, es kann die Küste, die hohe See, aber halt auch zum Beispiel im Flusskönigreichen und auch durchaus ländlichen Regionen und solchen, wo halt öfter mal Flüsse über die Ufer treten, wie der Sellen das so schafft, und wo Katastrophen wie Wirbelstürme und Springfluten und ähnliches, ja, jetzt zwar nicht alltäglich sind, aber wo man das durchaus kennt. Gosri hat auch sehr viele Druiden als Anhänger. So, Yomede abgehakt, Irori abgehakt, Lamashtu, die Mutter der Monster, ist eine Gottheit, die in der Zivilisation eher zu den verbotenen Göttern gehört und mit der zivilisierte Leute überhaupt nichts zu tun haben wollen, denn Lamashtu ist eine chaotisch böse Gottheit. Sie schafft quasi Mutanten, sie ist die Schutzpatronin der Gnolle und hat als solche halt in der Region so Tuvia und Katapesh ihre große Anhängerschaft, aber auch unter durchaus Humanoiden, die das Monstersein sozusagen als vorteilhaft betrachten. Das ist jetzt nicht zwangsläufig, wenn ich so manchmal sage, beim Einkaufen wäre ein dritter Arm ganz förderlich, um halt die Tüte aufzuhalten und mit dem dritten reinschaufeln zu können. Sondern die vielleicht eher das Monströse nutzen, um sich selber zur Macht oder zu Besonderheiten zu verhelfen. Ja, Lamashtu. Lamashtu treffen wir bei Pathfinder erstmals sogar im Erwachen der Runenherrscher, wo halt einer ihrer Kulte umgeht. So Netis, Norgorba hatten wir auch schon. Was ist denn nun sein? Der Rufmörder und der Graue Meister sind seine weiteren Aspekte, genau. Pharasma. Pharasma ist mir eigentlich sehr sympathisch. So, über Rovaguk habe ich ja schon im Rahmen des Golarische Geschichte-Hintergrundes erzählt. Die grausame Bestie, die gerne alles zerstören würde und die halt eingekerkert ist auf einer eigenen Halbebene, welche im Inneren Golarions verankert ist. Rovaguk hat natürlich auch so seine Anhänger natürlich ist es seine Anhängerschaft, Leute, die halt darauf aus sind, das Jetzt und die Welt zu zerstören. Sie haben oft nicht so viele Freunde, aber halt seine Kulte gibt es trotzdem, sowohl in zivilisierten Ländern wie in der Wildnis. In zivilisierten Ländern sind seine Kulte natürlich verboten, denn Zivilisation heißt ja nicht, wir lassen uns kaputt machen. Sulan Sarenre, jawohl. Schelin, die ewige Rose. Zonkutons schöne Schwester steht für Kunst, für Schönheit. Neutral gut, das heißt, sie unterstützt auch Paladine. Ja. Schelin hat überall auch dort Einfluss, wo es gegen die Dunkelheit anzukämpfen gilt, also wo immer noch Menschen und Angehörige anderer Abstammungen Hoffnung haben oder daran arbeiten, vorhandene Verheerungen wieder entgegenzuwirken und zu heilen. Heißt also auch, Schelins Kult ist im Bereich der Sakurisnabe jetzt durchaus aktiv. Torak, okay. Urgator, die fahle Fürstin. Im allerersten Pathfinder 1 Kampagnenband war sie auch die fahle Prinzessin. Ich hab den Titel dann ändern lassen, weil Prinzessin heißt ja, man ist die Tochter vom Boss und erbt dann irgendwann. Das reicht aber, das ist eine Göttin aus in eigener Kraft, mit eigenem Reich und eigenem Drumherum. Die wartet nicht darauf zu erben. Sie ist die Herrin, sie ist die Fürstin in ihrem Reich. Sie ist die Göttin der Krankheiten, der Untoten und der Völlerei. Also all dieser Dinge, ja, die, wenn eine Gesellschaft dekadent genug ist, dann anfängt zu verehren und hochzuhalten, dieses ich fresse, bis ich kotze. Ja, Urga Thor wird halb als skelettierte Frau dargestellt. Ja, hier im Götterband ist die Sense natürlich taktisch positioniert. Auch Urga Thor hat offiziell, ja, ich glaube, es in den meisten Regionen der Inneren See illegal, nur im Lande Geb, das liegt halt in Garund, das ist ein Land der Untoten, komme ich auch noch zu, wenn ich bei den unfassbaren Reichen ankomme, da wird sie offen verehrt. So, Zhonkhuton hatte ich schon. Jo, dann gibt es natürlich noch so ein paar kleinere Gottheiten. Bin ja sehr froh, dass ich bei diesen kleineren Gottheiten noch das, was ihre Segnungen und Flüche ausmachen können, in die Randspalten gequetscht bekommen habe. Und ich bin da sehr froh, dass Leodrinadin Hoffmann das auch geschafft hat, platzmäßig unterzukriegen. Da wäre einmal Acek-Gek, der Mantisgott, Schutzpatron der roten Mantis. Ja, das ist sozusagen der göttliche Henker, der also auch durchaus imstande wäre, Götter zu Fall zu bringen. Da er Schutzpatron der Assassinen ist und Assassinen böse sind, ist natürlich klar, er ist kein guter Gott. Dann haben wir Alceta, eine eigentlich elfische Göttin der Portale. Ja, die ist zum Beispiel auch die Schutzpatronin der Ayudara. Oder wie es im Gossenlatein heißt, der Elfentore. Also jene Tore, die die alten Elfen errichtet haben, um Punkte auf der Welt miteinander zu verbinden. Elfentore mögen die gar nicht als Begriff. Das klingt in ihren Ohren so schmutzig. Ja, dann haben wir Arasni. Arasni, die ehemalige Heroldin Arodens, die, wie ich ja letztes Mal erzählt habe, von Tabor von überm Knie gebrochen wurde. Und die dann vom Geisterherrscher Geb als Leichnamin wiederbelebt wurde, hat es geschafft, ihre Eigenständigkeit zurückzuerobern und ja, in göttlichen Rang aufzusteigen. Und ja, sie ist eigentlich eine neutral böse Gottheit, weshalb ich ein bisschen gespannt bin, ob sie in den Grablanden irgendeine Rolle spielt, ob möglicherweise ihre Gesinnung sozusagen noch verschoben werden kann. Auch Göttern kann das passieren. Ja. Dann haben wir Besmara, die Piratenkönigin. Besmara spielt eine wichtige Rolle als Gottheit unter Piraten-AP. Was ist ja der Piraten, ne? Piratenkönigin, Piraten-AP. Sie ist die Herrin der Meeresungeheuer, der Piraterie und auch des Streites. Das heißt, wenn andere sich streiten, dann guckt sie freudig zu. Ja, und sie hat halt ihr Reich auf der hohen See und ihre Anhänger sind nun mal meistens Piraten, Freibeuter, Korsaren und alle, die nicht untergehen wollen. Dann kennen wir mit Bri, dem Flüstern in der Bronze, eine mechanische Gottheit, die halt für Erfindungen und Uhrwerk und auch die Zeit zu den Uhrwerke, Uhrwerkzeit und so zuständig ist. Die zweite Gottheit in dieser Reihe ist halt Kassandra, die im Rahmen des Eisenritter-APs entstanden ist, habe ich auch eben schon erzählt. Gut, mit Chaldira kommt eine Halbling-Gottheit dazu, die für ja, Glück und Unglück steht. Glaunda, der König der Ungeziefer, enger Verbündeter von Urgator, zuständig für Krankheit, Insekten, Parasiten und so weiter, halt so ein Riesenviech. Mehr im, aus dem Wangi-Becken ist die Verehrung für Großmutter Spinne herübergeschwappt. Ja, Grötos habe ich erzählt von. Gruhasta steht eigentlich für die diversen himmlischen Herrscher. Haifeng, der Herzog des Donners, ist eine Gottheit, die aus Tianxia mit den Tengus rübergekommen ist. Katsutal, auch bekannt als Mutter Jaguar, ist ebenfalls eine Gottheit aus den Dschungeln von Garund. Kurges, der Starke, ist, wenn ich mich richtig erinnere, ein taldanischer Halbgott, der so ein bisschen von Herkules inspiriert. Er ist der Gott des gesunden Wettstreits, des Sports, der körperlichen Entwicklung. Er ist der Kettenbrecher. Ja, dann kennen wir Milani, die Immerblüte. Das war Arons letzte Heroldin. Interessanterweise hat sie eine chaotisch gute Gesinnung, während Aron rechtschaffen neutral war. Milani ist jetzt mittlerweile eigentlich die Göttin der Revolution, der Aufstände und der Hoffnung und wird als solche in Ländern und Landstrichen verehrt, ja, wo es mit der Hoffnung schlecht aussieht, zum Beispiel in Cheliax. Nivi Rautenblender ist eine gnomische Gottheit, die für Tricks und Glücksspiel und Edelsteine steht. Dann ebenfalls jetzt neu im Kanon der zweiten Edition Nocticula, die geläuterte Königin. Nocticula, eigentlich eine Dämonenherrscherin, die ihr Dämonenherrschertum abgelegt hat und jetzt als Schutzpatronin der Künstler und der Vertriebenen auftritt, äußerlich aber immer noch als Succubus dargestellt. Ah, schicke Braut. Gut, dann haben wir noch Sivana, die Schutzpatronin der Illusionisten und auch der Gnome. Bekannt als der siebte Schleier, das ist halt der Sivana-Glaube, verbirgt halt das eine hinter dem anderen. Shizuru, die Kaiserin des Himmels, ist eine wichtige Gottheit aus Tianxia, also aus dem Ostkontinent. Und ebenso wie, ich meine, das ist ihr Gemahl, Tsukiyo, der Fürst des Mondes, halt von dort nach Avistan rübergeschwappt. Ja, gut, und dazu gibt es dann halt noch sehr viele weitere göttliche Wesen, seien es die Erzteufel und Königin der Nacht der Hölle, seien es die zahlreichen Dämonenherrscher, Baume, hier demnach gibt es ihn doch noch. Eigentlich sind seine Überlebenschancen im AP-Zorn der Gerechten verdammt gering. Na gut. Dann die Ältesten der ersten Welt, die natürlich da, wo Feen nahe sind, auch durchaus von anderen verehrt werden. Elementarherrscher werden eher dort verehrt, wo die Elemente stark vorhanden sind. Ja, die himmlischen Herrscher haben ihre Verehrer über die ganze Welt verstreut. Sehr stark sind ihre Mysterienkulte zum Beispiel in Magnima vertreten. Und die varisischen Wanderer erzählen natürlich die Legenden über diese himmlischen Herrscher. Dann kennen wir die Reiter der Apokalypse von Abaddon, die leider auch ihre Verehrer haben. Die Beobachter Halbgötter. Ja, und auch die äußeren Götter und die großen Alten, also auch der Mythos hat durchaus seinen Platz auf Golarion und taucht immer mal wieder irgendwo auf, seien es tiefe Wesen, die vor der Küste von Ustalaf im Enkatansee leben, sei es das Margebirge, wo halt ein großer Alter dieses Namens zu schlummern heißt. Und seien es andere Dinge, die von Lovecraft oder denen halt, die den Mythos weitergeschrieben haben, inspiriert wurden. Die Elfen haben natürlich ein eigenes Pantheon, die Zwerge im Grunde auch. Dann gibt es noch den Animismus der Schwanti, wo halt Natur und Geister verehrt werden. Und verschiedene andere, außerdem seien es der grüne Glaube der Druiden oder halt auch was quasi Fernen Osten verbreitet ist. Zum Fernen Osten bin ich mal gespannt, wann wir da ein Quellenbuch kriegen. Zu Pathfinder 1-Zeiten war ja mal geplant, so einen eigenen 250-Seiten-Weltenband rauszubringen, parallel zum Jade Regent AP, nicht auf Deutsch erschienen. Entsprechend erschienen sind dann ein Almanach und ein Handbuch, was wir beides nicht übersetzt haben, also zusammen so knapp 100 Seiten an Material. Keine Ahnung, ob es daran lag, dass sie nicht genug Manpower hatten, um rechtzeitig halt ein dickes Hardcover fertigzustellen, oder ob da das Marketing sagte, Leute, nee, verkauft sich nicht, wie es bei uns eigentlich der Fall wäre. Ja, das als Wort zum Sonntag. Ich sehe auf die Uhr, es ist über eine Stunde. Mein Hals sagt auch, du redest seit über einer Stunde, lass das.